Ja, nochmal moin. Nicht so viel sabbeln. Ihr Lieben, meine Frau hat am letzten Sonntag eine wunderbare Predigt gehalten. Ich war begeistert, mindestens ich. Und sie hat euch einiges über meine Umstände erzählt, aus denen ich komme und kam, nämlich einen plötzlichen Krankenhausaufenthalt aufgrund einer Ohnmacht, die ich auf der Arbeitsstelle erfahren habe, und dann gleich ins Krankenhaus mit dem Notarztwagen. Und es war sehr dramatisch eigentlich schon, kann man nicht anders sagen. Aber als ich dann so im Notarztwagen saß und lag, fragte mich die Notärztin, Herr Neuwald, als ich dann aufwachte, welchen Tag haben wir heute? Ich habe gesagt, Donnerstag. Nee. Ach doch. Ja, das waren dann die Erfahrungen. Also ich war dann auch gleich wieder da und Gott hat seine Hand drüber gehalten. Hören wir dann noch ein bisschen mehr von. Dann, als ich dort lag, 2 Tage, wurde eine Person eingeliefert und sagte, also kam mit großem, 1 Uhr nachts Notfall und kam mit großem Bremborium da an, und das war großer Bahnhof, und sie wurde dann dort hingelegt, war ein Bild des Elends eigentlich so. Und es wurde dann 2 Uhr vielleicht, und dann gingen die Lichter aus, es trat eine Stille ein im Krankenzimmer. Es war dunkel, und dann höre ich von ihm, Vater unser, der du bist im Himmel. Und dann dieses ganze Gebet, flüssig und klar gebetet, dann ein kurzes persönliches Gebet, dann war wieder Ruhe. Gänsehautmoment pur. Gänsehautmoment pur. Ein Augenblick der Erhabenheit, der Stille. Und ohne dass du viele Worte machst oder gehört hast, war es so, da ist jemand über uns, der über uns regiert, der über uns herrscht, der Sünden vergeben kann und der seine Hand, der über unser Leben bestimmt. Das war so ein ganz wahnsinniges Gefühl. Wisst ihr, wir reden gerade über Jesaja, das war auch so eine Dunkelheit. Jesaja war ja ein Prophet. Ich kann mir so vorstellen, der betete da gerade und war gerade vielleicht in seiner Wohnung und betete, und es war dunkel. Und dann sieht er so ein Volk, das im Dunkeln wohnt. Diese Stelle haben wir jetzt mehrmals gelesen. Es wohnt im Dunkeln, und er empfindet diese Dunkelheit, dieses Volk. Es war kraftlos, es wohnte ohne Hoffnung, er hörte etwas von dröhnenden Stiefeln, und er hörte etwas, er sah etwas oder nahm etwas wahr von Mänteln im Blut, Gewälz, Krieg, Elend. Das alles hat sich so in dieser Dunkelheit abgespielt, und dann sieht er als Prophet ein Licht aufgehen. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein helles Licht. Dann sieht er dieses Licht, und dann sieht er, dann hört er in dieses Licht hinein, in dieses heller werdende Bild, einen Jubel. Wie man jubelt, das kannte er von den Ernten, von den Weizenernten, von denen Uwe uns erzählt hat. Das hörte, da jubelt man, da freut man sich. Das ist, wenn die Kälte getreten wurde, das waren Jubelsachen. Und das hörte der so. Und er erkundigt sich in diese Stille hinein, in diese Szene hinein. Was ist der Grund? Warum jubeln die? Warum geht hier Licht an? Was ist das? Und dann hört er, wie gesagt wird, ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und dann sagt er, dieser Sohn, wie heißt er? Wie ist sein Name? Und dann kommt ein Name, der in keinem Geschlechtsregister der ganzen Bibel auftaucht sonst. Sonst hast du ja wirklich einen Haufen Namen. Aber dann kommt ein Name, der taucht nirgendwo auf. Und wie heißt der Name? Immanuel. Genau, Immanuel. Das ist der Name, der dann hört. Und was bedeutet Immanuel? Immanuel bedeutet nichts anderes, als dass Gott mit uns ist. Gott ist mit dir. Der Sohn ist uns gegeben. Und wisst ihr, wir dürfen nie den Fehler, auch wenn der Burkhard, wenn der nach vorne geht, hat er ja immer so eine dicke Bibel dabei, aber lies sie nicht wie ein Buch. Lies sie nicht wie ein Buch. Wisst ihr, die Bibel ist so etwas wie ein Suchbild. Vielleicht kennt ihr diese Suchbilder auf der letzten Seite der Zeitung. Da hat man dann immer so dieses Buchbild. Dann suchst du in diesem Bild 14 Mal einen Gegenstand. Und dann haben wir als Kinder immer da gesessen und 1, 2, 3, da ist einer, da ist einer, da ist noch was verborgen. Und es ist voller, wie ein Künstler das eben so kann. Er kann ja in seinem Kunstwerk etwas verbergen, was nur ein ganz aufmerksamer Betrachter sieht. Das sind ja so versteckte Botschaften. Und diese Botschaft enthält die Bibel. Und es gibt in der Bibel ganz viele Suchbilder. Auf jeder einzelnen Seite findest du eins. Und entdeck, gib nicht eher Ruhe, bis du diesen Sohn auf jeder Seite siehst. Jesus ist auf jeder Seite der Bibel repräsentiert. Und du kannst alles auf ihn irgendwie deuten. Und das ist auch der Sinn der Bibel, dass Jesus dort gezeigt wird. Ich gebe uns ein kleines Beispiel. Psalm 29, Vers 3 bis 9 ist so ein Psalm 29, über den ich oft gestolpert bin und habe so gefragt, meine Güte, was ist das denn für eine Stimme, die von der da gesprochen wird? Und dann haben wir hier die Situation, die donnert und die Stimme ist über großen Wassern gewaltig und erhaben sie zerbricht Zedern. Und ich habe mich immer so gefragt, wo zerbrechen denn hier Zedern? Wo geschieht das denn und wo hüpfen denn die Kälber? Und da heißt es irgendwo, hier steht es jetzt nicht, da steht da glaube ich noch am Ende des Psalms, da lässt sogar die Zicklein vorzeitig gebären, die Stimme des Herrn. Das heißt, die bringt spontan Leben hervor, wenn du mit der Stimme des Herrn konfrontiert wirst. Und dann denkst du, meine Güte, was hat das jetzt mit mir zu tun oder was hat das mit Jesus zu tun? Aber dann schlägst du Matthäus 27 Vers 50 auf und interpretierst diese Stelle, diesen Psalm, auf Jesus. Und dann siehst du in Matthäus 27 diese Stimme. Und dann siehst du die Zedern krachen. Und dann hörst du es. Matthäus 27. Und das hilft mir, diese alttestamentlichen Bibelstellen zu verstehen. Wenn es dann hier heißt, Jesus aber schrie laut, mit lauter Stimme und er gab den Geist auf. Und das war wirklich laut. Das ist die Stimme des Herrn. So versuch, das, was du liest, auf Jesus hin zu interpretieren. Und dann hast du hier diese Stimme des Herrn. Und dann siehst du, wie diese Stimme den Vorhang des Tempels zerreißt. Die Gerüfte taten sich auf, Leben kam hervor. Die Stimme des Herrn ist die Stimme unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Und dieser Schrei hat uns befreit. Dieser Schrei bringt Leben hervor. Dieser Schrei zerbricht Zedern. Dieser Schrei öffnet die Gerüfte. Und das ist das, was wir so sehen in seiner Herrschaft. Die Stimme des Herrn ist gewaltig und es ist sein Wort. Wir haben heute Morgen ein Thema, das ist die Herrschaft Jesu. Das heißt, wir haben einen König und wir haben ein Reich. Und wir wissen auch, dass das Königtum Jesu der Grund war für seinen späteren Tod am Kreuz. Es war ein Schild oben drüber. Das hat Pilatus angefertigt in allen drei Weltsprachen, Hebräisch, Griechisch, Lateinisch. Und da stand dann drauf, Jesus, der Nazarener, König der Juden. König. Und dann kamen sie und sagten, nee, also er hat behauptet, er sei der König. Wollen wir das nicht mal abändern da oben? Könnt ihr mal einer raufklettern, das nochmal machen? Da sagte Pilatus, das ist einer der bemerkendsten Sätze, die ich von ihm gehört habe. Er sagte einige bemerkenswerte Sätze, aber das war vielleicht der beste. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Das ist ein starker Satz, oder? Und der kommt, und weil, dann hat er gesagt, das ist es. Und dann sagten sie, wir haben doch gar keinen König, außer dem Kaiser. Aber da hat er das doch gesagt, das habe ich geschrieben. Und genau diese Zerreißprobe ist bis heute die große Zerreißprobe, die das Christentum bis heute hat. Dass bis heute es offen bleibt, ob er es nicht wirklich war. Verstehen wir? Und diese letzte Ungewissheit, vielleicht ist er es ja doch, hat mich persönlich in die Arme Gottes getrieben. Weil ich gesagt, wenn das alles wahr ist, was er gesagt hat, was da über die Ewigkeit steht, über das ewige Gericht und über die Herrschaft Jesu in alle Ewigkeit, dann könnte es, weil ich es nicht ganz ausschließen kann, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben, könnte es doch sein. Dann habe ich gesagt, Jesus, besser ist, ich komme zu dir und gebe dir mein Leben, denn ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nicht. Aber eins weiß ich, das könnte sein. Und wenn ich etwas nicht ausschließen kann, dann ist alles, was er sagte, wahr. In Markus 1, Vers 15 tritt Jesus auf mit einer ganz knappen Predigt. Also so kurze Predigt habe ich so noch nie gehört, aber das war eine ganz, ganz kurze Predigt. Das Reich, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Interessant ist hier das Wort für Reich Gottes. Reich steht hier Basileia. Es ist eigentlich das Königreich. Es ist das Königreich. Hier müsste eigentlich Königreich stehen, wenn wir es ganz aussprechen. Das Königreich Gottes ist gekommen. Gerade in der deutschen Geschichte, der Päpste, Kaiser, Könige und vieles andere mehr, tun wir uns ja schwer mit dem Reich. Also es ist nicht ganz einfach für uns, Burkhard, reicht habe ich es nicht so. Aber es ist schon so. Wir haben einen König und wir haben ein Reich. Aber es ist ein Reich der Herzen. Das ist ein Reich der Herzen. Denn das ist auch belegt, soweit in der Bibel, dass es kein äußeres Reich ist, sondern das Reich der Herzen. Es ist inwendig in uns, wie Jesus sagt und Paulus sagt, es ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Die Herrschaft Jesu ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Es ist inwendig in euch. Jetzt wirst du fragen, ist denn dann unsere Gemeinde das Reich Gottes? Ja, sie ist Reich Gottes. Natürlich ist sie Reich Gottes. Unsere Gemeinde ist Reich Gottes. Aber das Reich Gottes ist doch noch etwas umfassender als die Gemeinde. Also das ist schon so, das umfasst noch ein wenig mehr. Aber natürlich repräsentieren wir als Gemeinde das Reich Gottes. Und wenn du mit Jesus gehst, dann ist ein Teil sichtbar, nämlich du, und der andere Teil ist unsichtbar. Mit diesem Problem haben wir alle zu kämpfen, auch als Gemeinde. Der eine Teil ist sichtbar, das bist du, und es gibt diesen unsichtbaren Teil, das ist er. Was sehen die Menschen? Den sichtbaren Teil. Also du bist der sichtbare Teil einer Zweierbeziehung, wenn du mit Jesus gehst. Und an dir sehen sie, wie Jesus wohl sein muss. Mit wem redet er da? Mit wem reden sitzt sie da? Was macht sie denn da? So, das ist klar, weil sie den zweiten Teil nicht sehen. So ist das mit dem Reich Gottes auch. Wir repräsentieren es als Gemeinde. Du und ich, wir definieren uns demnach als Bürger seines Reiches, als Untertanen, ja, als Diener. So definieren wir uns dann. Und ein Reich, in dem der König tatsächlich regiert, ist auch so zu sehen. Es ist ja keine repräsentative Monarchie, wo der König nur repräsentative Aufgaben macht, bis er rumfährt und aussieht, sondern er regiert ja. Also das ist was anderes. Das ist ja wirklich eine Herrschaft durch den König. Und das ist schon eine andere Hausnummer. Christiane hat euch am letzten Sonntag erzählt, wir hatten ja mal einen Hund, das war der Berry, Das war der Hund, der vor der Mücke war. Wir haben jetzt einen Hund, der heißt Mücke. Der vorher war Berry da. Berry war aus dem Tierheim zu uns gekommen und hat Folgendes gemacht. Ich sagte, oh, ein Gurkenfass, ich wollte eigentlich einen Hund und wollte gar nicht. Und Berry machte dann Folgendes. Ich saß dann an meinem Schreibtisch und er legte sich, weil er rausbekam, dass es wohl irgendwie der das Sagen hier, legte sich auf meine Füße und stand dann nicht wieder auf. Und ich fand das so rührend und so an, also das war sowas schön, also das zu sehen, da wurde mein Herz ganz weich. Und ich konnte gar nicht mehr anders, als zu sagen, Mann, du, den nehmen wir. Also er eroberte mit seinem Verhalten mein Herz. Und wisst ihr, eins der Worte, und das ist interessant, für Anbetung in der Bibel, proskyneo, heißt so viel wie, der Kyn ist der Hund und pros ist wie. Also das ist ein Verb, also wie sich wie ein Hund benehmen. Anbetung ist, eins der Wörter für Anbetung ist, sich wie ein Hund verhalten. Ist komisch, aber steht da tatsächlich. Und das ist ja nichts anderes, als was du machst, dass du dich wirklich, du eroberst das Herz Gottes hat dich erobert und du unterwirfst dich ihm und es geht dir danach gut. Dem Berry ging es bei uns wirklich gut. Und wir haben jetzt unsere Mücke, das ist doch ein anderer Hund, aber der hat es wirklich gut. Also das kann, muss ich schon sagen, also ich finde es auf jeden Fall, dass er es gut hat. Und so ist das auch in der Anbetung, du hast es gut. Du hast es gut unter der Herrschaft Gottes. Und das ist das Schöne. Schlussendlich kann uns doch nichts Besseres passieren, als jemand, der alle Macht auf dieser Erde und im Himmel hat, auf deiner Seite ist und dein Leben regiert und es gut mit dir meint. Schlussendlich kann uns nichts Schöneres passieren, als diese Tatsache. Und das Gute ist, er hat auch den Durchgriff in unser Problem. Also er steht da nicht davor, wie Kai das manchmal so sagt, was ist nun los, ne? Sondern er hat den Durchgriff. Er kann wirklich das Problem anfassen und beseitigen. Das ist das Gute bei unserem Herrn, er hat diese Power dazu. Nun habe ich das wirklich erlebt. In meinem Fall war es so, ich hatte auf der Arbeitsstelle einen Ohnmachtsanfall und bekam dann auch nichts mehr mit. Und dann das Interessante war, dass genau in diesem Augenblick, und das kann ich dir auch nicht erklären, genau in diesem Augenblick schaute eine Arbeitskollegin aus dem Fenster und sah mich da umfallen wie einen Baum. Und sie sagte, Neuwald, ich dachte, ich sehe nicht richtig. Und dann rannte sie sofort raus, holte sofort Hilfe, es war sofort jemand da, wurde sofort gehandelt und die Sache nahm dann einen sehr guten Verlauf. Also diese Rettungsmaßnahme. Und das wirst du vielleicht sagen, Burkhard, warum bei dir? Ich kenne ein paar Fälle, da war es genau anders. Das war irgendwo im Wald, dass jemand passiert oder da ist es ganz anders verlaufen und wieso bei dir? Und dann kann ich dir, dann stehe ich hier und sage, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es spielt vielleicht mit hinein, dass Christiane und ich eigentlich uns vornehmen, wir kriegen das auch meistens hin, jeden Tag zusammen zu beten. Bevor wir aus dem Haus gehen, wir beten nochmal, wir segnen uns gegenseitig, wir beten füreinander, für diesen Tag, für unsere Kinder, für Menschen, die uns auf dem Herzen sind. Macht vielleicht auch was. Ob es der Schlüssel ist, kann ich dir auch nicht sagen, also, weil Gott ist ein Gott der Gnade, Gott ist ein gnädiger Gott, er hat keine Lieblingskinder, aber man tut schon, was man kann. Kann man ja machen. Und spielt da vielleicht mit rein. Gestern lief ich hier durch Husum mit der Mücke und kennt ihr diese amerikanischen Briefkästen? Also diese silbernen Dinger da an der Straße. In Amerika sind die nötig, weil die haben wirklich 100 Meter zu laufen bis zur Grundstücksgrenze. Bei uns ist das ja ein bisschen anders. Aber dann ist es ja so, dann kommt der Postbote, tut da was rein und dann haben die da immer noch so einen roten Pfeil dran. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Da kommt dieser rote Pfeil. Und wenn die dann von innen diesen roten Pfeil sehen, wissen die, aha, da ist was drin. So, jetzt ist meine Frage an euch. Wenn Gott an deinem Leben vorbeigeht, hängt da der rote Pfeil oder hängt er nicht? Ich bin überzeugt, da ist ein roter Pfeil, der hochzeigt. Gott hat dir was zu sagen. Der hat was für dich. Gott hat nicht nur was für mich, sondern auch für dich. Das ist auch der Sinn meiner Botschaft, weil das, was ich als Zeugnis weitergebe, ist nicht exklusiv. Es ist für jeden seiner Kinder da, ganz bestimmt, ganz sicher. Und wisst ihr, es gab dann die Situation, dass zwei Eingriffe gemacht wurden bei mir und dann war es ein dritter noch nötig, weil der zweite nicht ganz fertig wurde. Das war dann das Wochenende dazwischen. Und dann hat Kai auch geschrieben, Burkhard, wie geht's? Und dann habe ich ihm dieses Wort zurückgeschrieben, bevor der Eingriff war, der dritte Eingriff. Das ist das Schöne, dass so ein Wort in mein Herz kam aus Hosea 6, Vers 3. Und da wurde mir klar, das ist ein Wort, das ist da drin, dass der Pfeil war oben. Das für mich. Und dieses Wort steht Hosea 6, Vers 3, und da heißt es, kommt und lasst uns zum Herrn umkehren, denn er hat zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er wird uns nach zwei Tagen neu beleben. Und am dritten, und ich mache jetzt mal vor das Tag einen Behandlungstag vor, und am dritten Behandlungstag wieder aufrichten, sodass wir vor seinem Angesicht leben. Und wisst ihr, du kriegst das in einer Atmosphäre, die nicht so toll ist. Das ist jetzt nicht alles so toll, wie du denkst, oh, das ist ja wirklich, war ja bestimmt schön da auf der Terrasse. Nein, das war kein schönes Rundherum da. Aber dann bekommt dieses Wort, dann heißt es, so lasst uns ihn erkennen. Lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Sicher wie die Morgenröte ist sein Hervortreten. Er kommt wie der Regen zu uns und wie der Spätregen, der die Erde benetzt. Und mit diesem Wort ging ich in die dritte Behandlung und ich wusste die ganze Zeit, er wird mich an diesem dritten Tag aufrichten. Und das ist so gekommen. Ich stehe hier als ein Zeugnis dessen, dass Gott zu seinem Wort steht. Und das ist nicht nur bei mir so, das wird auch so bei dir sein. Und als ich dann gefragt wurde, als Kai sagte, Burkhard, kannst du denn eigentlich schon so kurz danach hier so stehen? Da habe ich gesagt, wieso soll die Gemeinde denn meinen Blutdruck erhöhen oder warum sollte denn mein Puls denn erhöht werden, wenn ich vor der Gemeinde stehe? Eine Gemeinde hat immer heilsame Wirkung. Immer. Die Gemeinschaft mit Menschen, die Gott kennen, hat immer heilsame Wirkung. Ja. Und dann hat Gott mir so eins zeigen, als ich dann so vor diese gelben Wände guckte und da war immer nur so diese komischen Maskenanweisungen da an der Wand, den ganzen Tag nur zu sehen und das war alles ein bisschen trist. Und dann habe ich so gesagt, Gott, wie ist das eigentlich so mit deiner Gegenwart? Gelbe Wände, komische Masken und ernste Leute, was ist los? Und dann hat Gott mir so gezeigt, Burkhard, ich möchte, dass du eins verstehst, ich bin gegenwärtig durch mein Wort und nicht durch deine Gefühle. Das wurde mir so klar. Ich bin gegenwärtig durch mein Wort. Und ich hatte sein Wort und ich wusste, er ist gegenwärtig durch sein Wort. Und nicht durch meine Gefühle. Es ist egal, wie du fühlst. Gott, Wort und Geist gehört immer zusammen. Zu jedem Schöpfungsakt Gottes gehört Wort und es gehört Geist zusammen. Es erfüllt sich, was Gott spricht. Es gab ja mal früher in der Pfingstbewegung so eine schöne Zeitschrift, die hieß Wort und Geist. War ein schöner Name. Wort und Geist, wenn das zusammenkommt, geschieht etwas Neues mit unserem Leben. Und jeder Schlüssel zu einem Erlebnis mit Gott sind gute Ohren. Kann da jemand sagen, ja, Amen zu sagen? Also gute Ohren brauchst du. Jeder Schlüssel zu einem Erlebnis mit Gott sind gute Ohren. Ein gutes Gehör. Also wir sollten gut zuhören können. Und es ist eine gute Übung, die ich dir mit auf den Weg gebe, dass du, wenn du gute Ohren Gott gegenüber haben willst, brauchst du auch gute Ohren den Menschen gegenüber. Also mir kann keiner erzählen, der einem Menschen nicht gut zuhören kann, dass er Gott gut zuhört. Das ist ein Widerspruch. Also üb das mal. Üb das mal in der nächsten Woche. Üb das mal richtig ein, einem Menschen gut zuzuhören. Interessiert und aufmerksam zuzuhören. Ich sage dir, das übernimmst du mit in dein Gebet. Gott gegenüber. Weil ein Schlüssel ist, Gott besser zu verstehen, ist, dass du ihm Gehör schenkst. Du musst nichts produzieren. Du musst nichts unbedingt machen. Warum? Du brauchst eigentlich nur zu hören, denn Gott weiß immer, was er tun möchte. Wir müssen nur hören, was er dir zu sagen hat. Oh ja, wir haben ein gutes Thema. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Als die hohen Priester damals ins Heiligtum gingen, hatten die etwas ganz Interessantes an sich. Die hatten nämlich Edelsteine an sich getragen, ganz wunderbare, kostbare, funkelnde Edelsteine, an zwei Stellen. Nämlich auf einem Brustschild, der war hier, und jeweils 12 Steine auf einem Brustschild, ein wunderbares Bild muss das gewesen sein, und jeweils 6 Steine auf der Schulter. Und auf jedem der Steine war ein Name der Stämme Israels eingraviert. So, jetzt stell dir das mal vor. Jetzt geht er damit rein und Jesus ist der Hohepriester. Er geht jetzt zu Gott in die Gegenwart Gottes und Gott sieht auf seinem Herzen deinen Namen, nämlich hier auf seinem Herzen, und er sieht deinen Namen auch auf seinen Schultern. Und es funkelt. Und ich stelle mir das sehr schön vor, wie das ausgesehen haben muss. Und da ging der mit diesem Namen ins Heiligtum. Ja, da sagst du vielleicht, Burkhard, dass Gott mich auf seinem Herzen hat, ist mir vielleicht klar. Ja, das hat er. Aber dass er mich auf seinen Schultern trägt, das ist mir neu. Aber das macht er. So wie so ein General, also so auf den Schultern. Also die Herrschaft ruht auch auf seinen Schultern. Und da bist du repräsentiert. Mit deinem Namen. Aber das hat doch mit Unterordnung und Gehorsam zu tun, damit habe ich das nicht so. Wenn du es damit nicht so hast, dann geh doch mal gedanklich noch einen Schritt zurück und stell dir vor, wer Jesus denn ist. Er ist ja nicht irgendwer, sondern er ist Gott. Und ich sage immer, richtig waschechter. Da hast du einen. Also es gibt viele Götter, es gibt viele Herren, aber es gibt wirklich nur einen echten. Die anderen wollen wir ja nicht abstreiten, aber ein echter ist unser Herr Jesus Christus. Und das hat er ganz oft betont, wenn er vor den Menschen stand. Er sagte, was meint ihr denn, wer hier vor euch steht? Als der Judas da sagte, die 200 Denare, da das Öl, das ist eine Vergeudung, hätten wir verkaufen können. Wie schüttet er das auf Jesus da aus? Der sagt, weißt du, wer hier vor euch steht? Mehr als Jona ist hier. Mehr als Salomo ist hier. Mehr als der Tempel ist hier. Also ihr müsst doch schon klar machen, wer hier ist. Und das ergreift mich jedes Mal, wenn ich das so lese. Reicht es denn nicht, wenn ich ihm folge? Natürlich folgst du ihm. Aber du brauchst auch seine Herrschaft. Denn was ist denn, wenn du ein schweres Problem hast? Ein schweres Problem braucht schweres Gerät. Es braucht Kraft, es braucht Durchgriff, es braucht jemanden, der wirklich herrscht. Und ich sag's mal mit meinen Worten, es braucht jemand mit Prokura über dieser Schöpfung. Amen. Einer, der mit Prokura durch diese Schöpfung geht, der Befehlsgewalt hat. Ich hätte das auch nicht verstanden, mit der Dornenkrone. Das haben die Jünger nicht verstanden. Ich dachte, du bist, wer weiß, und jetzt hast du eine Dornenkrone darauf. Ich hätte das auch nicht verstanden. Aber die Apostel haben es nachher so erklärt, dass sie gesagt haben, dieser König, den ihr gar nicht verstanden habt mit seiner Dornenkrone, wurde durch sein Leid vollkommen gemacht. Das heißt, Gott bereitete ihn auf seine Herrschaft, auf dem wahren Königsthron vor. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch verstehen musste. Gott hat seinen Sohn durch Leiden vollkommen gemacht. Und diesen Aspekt des Leides verlieren wir oft aus den Augen. Charakterformung für eine spätere Übernahme höherer Verantwortung, sei es in diesem Leben, sei es im nächsten Leben, in der Ewigkeit. Aber Gott bereitet uns immer vor, dass alles macht bei Gott Sinn. Denn er will keinen überforderten König auf dem Thron und er will auch kein überfordertes Königskind. Amen. Nein, er bereitet uns vor, manchmal durch Leid. Ich las bei Graham Cook, ein englischer Autor, Folgendes. Er sagte, das Problem der westlichen Kirche ist ein nöteorientiertes Evangelium. Wir haben ein nöteorientiertes Evangelium, komm zu Jesus, er kümmert sich um deine Nöte. Was wäre denn, wenn wir sagen, Jesus ist Herr und was jetzt? Das ist ein anderes Evangelium, ganz anderer Ansatz. Und dann sagte er, wenn wir ein nöteorientiertes Evangelium haben, brauchen wir ganz viele Helfer. Und wenn wir ganz viele, viele Helfer haben, haben wir ganz viele ausgebrannte Helfer. Und so werden potenzielle Helden zu Opfern. Wir brauchen ein Evangelium, das uns klar macht, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und dann heißt es in der Bibel, wir sind versetzt in das Königreich. Das ist vielleicht schwer zu verstehen. Versetzt in das Königreich. Ja, Jesus hatte oft Stoff für die 10. Klasse gepredigt und wenn sie dann abends zusammensaß, hat er ihnen das erklärt wie Grundschüler. Klar, es ist vielleicht Stoff für die 10. Klasse. Ich bin versetzt in das Königreich, ich bin ein Mitglied in diesem Reich, ein Bürger dieses Reiches, das verstehe ich nicht ganz. Dann setz dich mal hin abends und bitte Gott, dir das zu erklären. Und dann erklärt er dir das, was das für dich und für dein Leben bedeutet. Der König und sein Reich. Er regiert durch sein Wort. Es ist das Schwert seines Mundes. So gebe ich euch zum Schluss noch ein kleines Zeugnis, wie es bei mir war. Und will euch damit ermutigen, dass es auch bei dir so sein kann. Wenn du so in einem Krankenhaus liegst, dann kommt so eine Visite vorbei und das sind mitunter 10 bis 12 Personen und dabei sind 8 Ärzte. Und da bist du als Laie und sollst da jetzt irgendwie bestehen und hast irgendwie noch vielleicht noch eine Meinung dazu. Du kommst dir wirklich klein vor, ganz, ganz klein. Und ein Arzt verkündigt dir nicht das Evangelium. Ist auch nicht seine Aufgabe. Die Aufgabe des Evangeliums zu verkündigen hat die Gemeinde. Sie verwaltet das Evangelium. Aber die Ärzte sichern sich durch den Ernst, indem sie auftreten, ab und sagen dir natürlich dann, schön, wenn es nachher besser wird mit ihnen. Aber erstmal ist die Situation bedrohlich. Und so kam es, dass ich diesen dritten Eingriff bekommen sollte und jetzt fragst du dich vielleicht, Burkhard, wie komme ich denn an ein Wort? Wie komme ich, wenn ich in einer ähnlichen Situation oder in einer anderen Situation bin, wo ich ein Wort brauche und durch dieses Wort eine Herrschaft durchkommt, wie komme ich an dieses Wort? Bei mir war es so, als ich dann dieses Wochenende Zeit hatte, gingen mir viele Dinge durch den Kopf. Und ich fragte Gott, hast du ein Wort für mich? Hast du ein Wort, das meine Situation, die ich hier erlebe, komplett beschreiben könnte, wie du mir helfen kannst? Und so forschte ich in meinem Geist. Und du musst wissen, dein Geist ist das, was unter der Oberfläche ist. Deine Seele ist die Oberfläche des Wassers. Sie ist mit der Realität konfrontiert und sie wackelt. Und sie vibriert und sie bewegt sich. Und dein Geist ist das, was darunter ist. Das tragende Gewässer. Und wenn Gott redet, redet er nicht zu deiner Seele in erster Linie. Wenn Gott redet, redet er zu deinem Geist. Also wenn Gott dir ein Wort gibt, pflanzt er es in deinen Geist ein. Das heißt, ein Christ ist eigentlich ein geistliches Wesen, weil dieser Geist, den du in dir trägst, neu geschaffen wurde, als du zu Jesus kamst. Du hast also die Fähigkeit, ein Wort aufzunehmen. Und dann liegst du da und sagst dir, meine Güte Gott, was ist jetzt? Und dann überlegst du und dann betest du und dann forscht dein Geist. Und dann kommt dir, wie in meinem Fall, vielleicht ein Brief in Erinnerung. Und ich sage, jetzt könnte doch der Philipperbrief eine Hilfe sein für mich. Der könnte mir helfen. Weil ich wusste ja, einfach aus dem Lesen des Briefes in vergangenen Zeiten, dass er von einer Person geschrieben wurde, die auch in einer Gefahr stand, nämlich der Paulus. Und da dachte ich, der könnte dir jetzt helfen. Er war auch in einer bedrohlichen Situation. Du hast in diesem Moment noch nicht Kapitel und Vers. Aber du hast schon einmal so einen Weg, so einen Hinweis, wie es weitergehen könnte. Und so nimmst du dann diesen Brief, ich habe das in diesem Moment getan, schlag das Kapitel 1 auf und stoße auf den Vers 21. Und plötzlich wacht mein Geist auf, plötzlich merkst du, hey Burkhard, Gott fängt an zu dir zu reden, durch sein Wort. Und dann lese ich den Vers 21 und das Weitere. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit. Und dann weiß ich nicht, was ich erwählen soll. Ich werde von beidem bedrängt. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Stopp kurz. Merkt ihr die Tiefe in dem Ganzen? Merkt ihr, wie tief das Ganze trägt? Und dann heißt es hier, das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Also hier hatte ich eine Perspektive. Plötzlich bekam ich eine Perspektive. Aber wisst ihr, diese Perspektive hast du nicht ohne das davor. Ohne das davor. Das ist so wichtig. Also das so viel, versteht ihr, was ich mit Tiefe meine? Das ist nicht eine Oberfläche, das geht richtig rein. Und dann heißt es hier, und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde. Und da wusste ich, dass ich bleibe. Ich wusste, dass ich es wusste und wusste und wusste, ich bleibe. Und dann heißt es hier, warum? Und dann habe ich so an euch gedacht, dann habe ich so an meine Familie gedacht, an die Menschen, mit denen ich das noch zu tun haben werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Wie viele Menschen leben für sich? Ich, meiner, mir, mich. Was wird aus mir? Und hier ist der einzige Sinn, den er noch sah für dieses Leben, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Konnte ich dazu heute Morgen beitragen? Zu eurer Freude im Glauben? Ja? Das war mein Ziel, weil es hier steht. Und plötzlich hast du etwas, was wirklich Sinn macht. Und damit euer Rühmen überströme in Jesus durch mich bei meiner Rückkehr zu euch. Also ihr merkt, es ist ein Wort, das ganz, ganz tief in deinen Geist eindringt und das ganz, ganz groß hilft. Noch einmal zum Schluss, du musst nichts herbeiführen, du darfst es einfach nur zulassen, dass Gott an dir wirkt, dass Gott über dir herrscht und das ist eine gute Herrschaft. Und er drückt sie und er übt sie mitunter durch dich auch aus. Amen. Amen. So viel dazu. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir außerordentlich danken, dass ich diese Gemeinde habe. Außerordentlich danken für die Gebete dieser Gemeinde und außerordentlich danken für die Freude, die hier in diesen Gottesdiensten herrscht, für die Zuversicht, Herr, und dass du uns hilfst, noch besser zu hören, was du uns zu sagen hast. Und mit dir zusammen zu leben, Herr, ein Wort von dir zu hören, ein Wort von dir zu empfangen, sich auf dieses Wort zu stellen und dadurch wirklich Freude auch und Überfluss im Leben zu haben. Bitte hilf all jenen, Herr, die jetzt in Schwierigkeiten sind, Herr, dass sie merken, da herrscht ein guter König über mir, der es gut mit mir meint und der einen Plan für mein Leben hat und der mich behütet und der mich bewahrt. Amen.